Hallo, schönen guten Abend aus Kiel. Herzlich willkommen zu unserer Sendung bei Derma at Home. Heute zum klassischen Thema atopische Dermatitis im Jahr 2026, unser gewohntes Februarthema. Und der Vortragende ist auch wie immer Professor Thomas Werfel aus Hannover, den ich gleich noch nach den Derma-News einführen werde. Wir begrüßen Sie ganz herzlich aus Kiel. Wir sind Sascha Gerdes und Uli Mrowiec zu Derma at Home. Und für die, die neu bei der Sendung dabei sind, das ist eine interaktive Sendung, ein interaktives Format. Sie haben auf Ihrer Seite mit dem Chatbild so eine kleine Blase. Da können Sie sich anmelden und bitte mit vollem Vor- und Nachnamen sich dort registrieren. Wenn Sie dann Fragen oder Kommentare haben, die Sie bitte ganz, ganz viele haben für die Sendung, die wir im Nachgang dann beantworten werden, zusammen mit Professor Werfel, und die wir hier auf unserem iPad dann sehen, dann würden wir Sie deshalb gerne mit den Vor- und Zunamen ansprechen können. Deshalb diese Bitte. Und die Derma News, die kommen heute von Sascha Gerdes und finde ich auch wieder ein sehr, sehr spannendes, eine sehr spannende Information, die Sie bekommen, die wieder uns sehr hilft, unsere Therapie zu optimieren. Das wird aber gleich, wie gesagt, schon Ihnen von Professor Gerdes vermittelt. Und jetzt haben wir unseren kleinen Jingle und dann geht's los.
Ja, herzlich willkommen von mir zu den Derma News, zu unserer heutigen Veranstaltung. Und ich habe Ihnen was mitgebracht für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Schuppenflechte. Da gibt es etwas Neues. Das freut mich natürlich besonders, weil ich auch jeden Tag oder zumindest mehrmals die Woche Kinder und Jugendliche mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte sehe. Und das Ganze beruht auf der Studie, die sich ProtoStar nennt oder genannt hat. Das war eine Behandlungsstudie, die Guselkumab, also ein Anti-IL-23-Antikörper, eben bei Kindern und Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren untersucht hat. Das Ganze im Vergleich zu Placebo, und es gab einen dritten Behandlungsarm, der aber nur so als Referenzarm mitgelaufen ist. Da wurden auch noch 26 Kinder mit dem Etanercept behandelt. Das war ja so eigentlich das erste Biologikum, was für die Kinder und Jugendlichen mit zugelassen wurde. Das ist dann auch nicht in die statistische Auswertung mit eingeflossen, sondern das war dann eben Guselkumab gegen Placebo. Und die Endpunkte waren eine komplette Erscheinungsfreiheit oder fast Erscheinungsfreiheit im ärztlichen Gesamtindex oder eine 75-prozentige PASI-Reduktion. Und dann wurde auch noch die 90-prozentige PASI-Reduktion mit untersucht. Und die Ergebnisse sahen wie folgt aus. Die primären Endpunkte wurden natürlich locker im Vergleich zu Placebo erreicht. Komplette Erscheinungsfreiheit oder fast Erscheinungsfreiheit erreichten 66% der Kinder und Jugendlichen nach 16 Wochen Behandlung, während es nur 16% bei den Placebo-Patienten war. PASI 75 wurde von 76% der Verum-behandelten Patienten erreicht und nur 20% im Placebo-Arm und eine 90-prozentige Verbesserung des PASIs von immerhin 56% nach 16 Wochen Behandlung im Vergleich zu 16% unter Placebo. Damit also hochwirksam in dieser Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Zulassung von Guselkumab in Europa erweitert wurde. Und jetzt steht in der Fachinformation, der Handelsname ist Tremfya, ist indiziert zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Psoriasis bei Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren, die für eine Systemtherapie in Frage kommen. Also auch hier eine Zulassung in der First-Line-Indikation schon ab 6 Jahren. Und das ist die erste First-Line-Zulassung für ein subkutan injizierbares Medikament, was dann in der Erhaltungsphase nur alle 2 Monate gegeben wird und damit vielleicht die Spritzenhäufigkeit auch etwas seltener ist, was bei anderen Biologikern der Fall ist. Sie wissen vielleicht, dass Ustekinumab ist ja auch zugelassen. Ab 6 Jahren wird auch nur alle 3 Monate injiziert, ist aber nur in der Second-Line-Indikation zugelassen. Das heißt, da mussten wir immer ja argumentieren, entweder die Kinder oder Jugendlichen hatten schon eine andere Therapie oder hatten eine so große Spritzenphobie, dass das dann unsere Begründung war, warum wir in Second-Line-Label gleich greifen mussten. Und das fällt jetzt weg, weil eben das Guselkumab als First-Line-Indikation zugelassen ist. Die Dosierung ist wie bei den Erwachsenen. Es wird in Woche 0 und Woche 4 eben die Aufdosierung injiziert und danach eben nur alle 8 Wochen, also alle 2 Monate. Kinder und Jugendliche mit einem Körpergewicht von mindestens 40 Kilogramm erhalten auch die Standarddosierung von 100 Milligramm subkutan. Und für Kinder und Jugendliche mit einem Körpergewicht unter 40 Kilogramm gibt es eine gewichtsadaptierte Dosierung. Und die fängt bei 20 Milligramm an und geht dann stufenweise bis zu 45 Milligramm rauf. Das kann man relativ gut nachlesen in der Fachinformation, wo dann auch Tabellen enthalten sind für die unterschiedlichen Gewichtsgruppen. Und neu ist, es gibt jetzt auch ein Pen ab Februar im Handel, wo man dann tatsächlich die Dosierung richtig einstellen kann an dem Pen, die dann eben die Tabelle hergibt. Und dann kann man diesen Pen zur Einmalinjektion auch nutzen oder die Familien zu Hause das nutzen und können dann eben immer die genau ausgerechnete Dosierung auch mit einem Pen sich selber injizieren. Ja, das waren die Derma News. Ich finde ganz spannend und deutliche Therapieverbesserung für unsere Kinder und Jugendlichen mit Schuppenflechte.
Ja, vielen Dank, Sascha. Es ist natürlich so, die großen Sprünge in der Innovation neuer Wirkstoffe für die Psoriasis werden immer seltener, weil die vorhandenen schon so gut sind. Und jetzt mit den Erweiterungen für Kinder mit weiteren Zulassungen, zum Beispiel für die Psoriasis Arthritis, ist das Spektrum immer größer. Das ist etwas anders bei der atopischen Dermatitis. Und Professor Werfel ist jetzt schon im Bild zu sehen. Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist als ausgewiesener Experte für die atopische Dermatitis. Und Professor Werfel ist der Direktor der Hautklinik an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und schon ein alter Bekannter bei Derma at Home, ich sagte es schon. Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder da bist, lieber Thomas. Und freuen uns jetzt auch ganz besonders auf deinen Vortrag zum Thema atopische Dermatitis 2026.
Ja, vielen Dank für die freundliche Ankündigung, lieber Uli. Guten Abend, meine Damen und Herren in die Runde. Die atopische Dermatitis ist, wie bereits gesagt, hier ein gesetztes Thema, alle Jahre wieder. Und hier ist es anders als bei der Psoriasis noch so, dass wir immer noch Innovationen haben, was die Zulassung angeht. Die Entwicklungen hinken ja ein bisschen hinterher im Vergleich zur Psoriasis. Und wir werden sehen, es ist auch noch Luft nach oben für weitere Entwicklungen. Wir haben ja eine S3-Leitlinie zur atopischen Dermatitis jetzt auch. Für die Psoriasis gab es die ja schon länger. Diese neuere Auflage der Leitlinie für die atopische Dermatitis ist auch upgraded auf S3. Und erfreulicherweise wird sie jetzt auch ziemlich gut gefördert vom GBA Innovationsfonds mit der Aufgabe, die uns gesetzt wurde, eine Living Guideline daraus zu machen. Das heißt, alle Jahre oder immer, wenn es Innovationen gibt, Updates dieser Leitlinie wirklich zu schreiben und diese auch zu veröffentlichen. Und das ist gerade jetzt der Fall. Also wir haben jetzt gerade ein Update konsentiert, wie man sagt, und das kommt demnächst auf die AWMF-Seite, dieses Update 2026. Und das betrifft insbesondere die Systemtherapie. Dieses hier ist die Leitlinie, so wie sie 2023/24 publiziert wurde. Wir haben ja in Deutschland uns auf 3 Stufen geeinigt bei der atopischen Dermatitis. Stufe 1, das ist eigentlich die trockene Haut, die Indikation für Basistherapie und natürlich auch die Vermeidung von Trägerfaktoren. Darüber werde ich heute nicht reden, da gibt es eigentlich nicht so ganz viel Neues. Stufe 2, die topische Therapie, die antiinflammatorische topische Therapie, die den großen Teil der Patienten betrifft, den Sie in der Praxis sehen. Und dann die Stufe 3, die moderat bis schweren Ekzeme, die mit topischer Therapie alleine nicht zu behandeln sind. Und da, wie gesagt, passiert noch relativ viel. Ich möchte aber trotzdem ganz kurz über die topische Therapie sprechen. In der Leitlinie aus 24, und da ändert sich erstmal nichts, haben wir empfohlen, Klasse 2 Steroide, bei Erwachsenen auch Klasse 3 Steroide einzusetzen, topisch. Also nicht zu schwach ranzugehen, nicht mit Hydrokortison, zum Beispiel Klasse 1 ranzugehen, das wirkt nicht ausreichend, auch nicht bei Kindern. Und dann im Gesicht natürlich und an den hautsensitiven Arealen eher die topischen Calcineurin-Inhibitoren einzusetzen, weil das Nebenwirkungsspektrum dort günstiger ist. Pimecrolimus vor 4 Jahren zugelassen, endlich dann auch bei Säuglingen, 20 Jahre nach Erstzulassung. Und auch mittlerweile ein alter Hut, aber ich erinnere immer wieder gerne daran, die proaktive Therapie einzusetzen. Das heißt, dem Patienten zu erklären, nach Abheilung einer Läsion diese weiter zu behandeln, antiinflammatorisch 1 bis 2 Mal wöchentlich mehrere Monate. Ich empfehle immer so 3 bis 6 Monate an den Stellen nachzubehandeln, damit es nicht gleich wieder aufflammt. Wir haben das Prinzip bei der topischen Therapie ganz genau wie bei der Systemtherapie ausreichend stark wirksam zu behandeln. Und da gab es ein Cochrane Review vor 2 Jahren, den ich im letzten Jahr etwas ausführlicher vorgestellt habe, der am Ende gezeigt hat, dass stark wirksame Steroide, das ist Tacrolimus, und auch topische JAK-Inhibitoren die wirksamsten Substanzen sind zur topischen Behandlung der atopischen Dermatitis. Die JAK-Inhibitoren sind nicht zugelassen für diese Indikation atopische Dermatitis. Ich gehe davon aus, dass das Ruxolitinib, das wir ja für die Vitiligo in der Zulassung haben, vielleicht in diesem Jahr dann doch auch für diese Indikation zugelassen wird, aber natürlich hochpreisig ist und deswegen nicht so ganz häufig eingesetzt werden wird. Das Delgocitinib, das haben wir als Creme bereits in der Zulassung für das Handekzem, natürlich dann auch für das atopische Handekzem bei der Neurodermitis, sodass ich das ganz kurz in diesem Vortrag auch noch streifen möchte. Also wie gesagt, das Behandlungsziel ist bei der topischen Therapie auch ausreichend wirksam zu behandeln mit dem Ziel der kompletten Abheilung der Läsion. Zum Delgocitinib wurde im letzten Jahr eine Vergleichsstudie als volles Paper publiziert, hoch publiziert im Lancet, was am Ende gezeigt hat, dass topisches Delgocitinib dem Alitretinoin, das ja in der Leitlinie Handekzem das Mittel der Wahl ist, wenn die topische Therapie, die klassische topische Therapie alleine nicht ausreicht, dass das Delgocitinib dem Alitretinoin überlegen ist. Und das hat sich gezeigt bereits nach 1-2 Wochen und war dann auch stabil über einen Behandlungszeitraum von 24 Wochen. Das ist erstmal super. Aber es empfiehlt sich, dieses Paper genau zu lesen, denn im Kleingedruckten, im Methodenteil, da sieht man, dass die Patienten nach Art der Ekzeme unterrandomisiert wurde und dass das hyperkeratotische chronische Handekzem, das ist das, was uns in der Praxis auch bei der Neurodermitis, wenn es chronifiziert, häufig besondere Sorgen und Probleme bereitet, dass hier in beiden Therapienarmen nur 12% der Patienten mit dieser Form des Handekzems aufgenommen wurden. Also die Minderheit, diese Kurve, die dort in dem Paper gezeigt wird, zeigt aber das Ansprechen in der Gesamtpopulation. Nun gibt es einen Tagungsbericht, in dem verschiedene Formen des Handekzems nochmal angeschaut wurden für das Delgocitinib hinsichtlich des Ansprechens von Delgocitinib topisch. Und hier hat sich gezeigt, dass das akute Handekzem, vesikulär, dyshidrosiform, akut, dass das schneller anspricht auf Delgocitinib. Hier erreichten fast 80% der Patienten ein HEXI 75%ige Verbesserung der Ekzeme nach 16 Wochen, während beim hyperkeratotischen Handekzem das nur 45% waren, also viel, viel weniger. Nachher, nach einem Jahr, da kamen die Ansprechraten so ein bisschen in den gleichen Bereich, 87% beim vesikulären Handekzem und 69% beim hyperkeratotischen Handekzem. Das müssen Sie wissen, das müssen wir wissen, dass wenn wir Patienten mit einem hyperkeratotischen Handekzem mit Delgocitinib behandeln topisch, dass wir uns darauf einstellen, dass das Ansprechen der Therapie relativ langsam bei vielen Patienten sein wird. Was ebenfalls auch publiziert wurde zum Delgocitinib, ist, dass die Wirksamkeit stabil ist. Es gibt also keine Tachyphylaxie, keine nachlassende Wirksamkeit. Hier wurden Patienten dann weiter behandelt in dieser Zulassungsstudie um nochmal 36 Wochen und der Therapieeffekt hinsichtlich dieser HEXI-Ansprechraten, HEXI 75 und HEXI 90, waren absolut stabil. Es wurden auch die Placebo-behandelten Patienten dann auf Delgocitinib gesetzt. Auch die sprachen entsprechend gut an. Also das funktioniert sehr gut. So viel zur topischen Therapie, insbesondere des atopischen Handekzems, wobei das gilt natürlich auch für die anderen Handekzeme, was ich gesagt habe hinsichtlich des Delgocitinibs. Jetzt komme ich zur Systemtherapie und da hat sich ja ein bisschen mehr getan. In dem Update der Leitlinie haben wir nun die aktuellen zugelassenen Indikationen aufgeführt. Cyclosporin, ein Oldie, zugelassen ab 16, da hat sich nichts verändert. Bei den Biologika auch schon vorher zugelassen, Dupilumab bei den Säuglingen ab 6 Monaten. Das war schon in der Vorversion der Fall. Tralokinumab, keine Änderung, ab 12. Lebrikizumab war in der Vorversion noch gar nicht enthalten. Das kam gerade in die Zulassung. Und Nemolizumab ist auch relativ frisch, wurde ja erst im letzten Jahr zugelassen. Alle bis auf Dupilumab ab 12 Jahren zugelassen. Dann die Januskinase-Inhibitoren Baricitinib, jetzt in dieser Version ab 2 Jahren zugelassen. Das war für mich jetzt so ein bisschen eine Überraschung, dass dieser Januskinase-Inhibitor für die atopische Dermatitis bereits bei kleinen Kindern auch zugelassen wurde. Das Upadacitinib jetzt auch in der hohen Dosierung, 30 Milligramm zugelassen bei Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren. Beim Abrocitinib gab es keine Änderung im Vergleich zur Vorversion, zugelassen ab 12 Jahren. Ein Thema, das relativ viele Experten und natürlich auch Anwender beschäftigt ist, wie sollen wir Therapieziele definieren? Und bei der atopischen Dermatitis hat sich da eine internationale Arbeitsgruppe zusammengesetzt, bereits 2021, dann nochmal 2023. Und die haben eine Empfehlung herausgegeben, an der wir uns jetzt in der Leitlinie 2026 halten. Therapieziele tauchen dort zum ersten Mal überhaupt in dieser Leitlinie auf. Und die sind nicht so ambitioniert wie bei der Psoriasis. Bei der Psoriasis ist ja auch die neue Leitlinie raus im letzten Jahr. Da ist der PASI 90 so ein Therapieziel. Da haben wir diskutiert. Das können wir bei der atopischen Dermatitis noch nicht als Ziel definieren, obwohl wir uns das natürlich wünschen. Aber es macht keinen Sinn, ein Therapieziel zu definieren, dass man bei einem ganzen Teil der Patienten nicht erreichen kann, einfach weil die Medikamente nicht ausreichend stark wirksam sind. Also das Therapieziel, wie es jetzt zurzeit definiert wird, und das wird sich hoffentlich noch ändern im Laufe der Zeit, wenn es neue Entwicklungen gibt. Wir schlagen vor, nach 3 Monaten eine deutliche Verbesserung der Erkrankung anzupeilen. Und das wäre zum Beispiel die 50-prozentige Verbesserung des Hautscores, EASI 50, oder die Verbesserung in dem globalen Score, den der Patient selbst für seine Hautkrankheit vergibt auf einer Skala von 0 bis 4, eine Verbesserung um 1 Punkt, also nicht so ganz ambitioniert. Und dann nach 6 Monaten eine weitgehende Kontrolle der Erkrankung. Das wäre dann ein absoluter Wert des PGA, also des globalen Scores, den der Patient vergibt, von 2 oder weniger als 2, beziehungsweise eine Verbesserung des Hautscores EASI um 75% oder ein absoluter Wert um 7 oder weniger. Man kann auch über den Juckreiz diskutieren und die Lebensqualität, aber das ist so ungefähr die Marge, in der wir empfehlen, Therapieziele anzupeilen. Denn die Konsequenz ist ja, wenn man so ein Therapieziel nicht erreicht, dann sollte man sich mit dem Patienten Gedanken machen, ob man die Medikation weiter fortsetzt oder eventuell verändert. Das wäre ja die Konsequenz. Wenn wir uns die unterschiedlichen Substanzen angucken, wie so die Ansprechraten sind, dann kann man sagen, naja, also die Mehrheit der Substanzen erreichen den EASI 75, der ja so nach 6 Monaten angepeilt wird, schon. Das gilt insbesondere für das Lebrikizumab, das Dupilumab und die Januskinase-Inhibitoren. Je länger man therapiert, desto besser wirken sie hinsichtlich der EASI-Verbesserung. Das gilt für alle zugelassenen Medikamente. Wenn man sich den EASI 90 anguckt, so als Pendant zur Psoriasis, PASI 90, dann sieht man, dass selbst das stärkste Therapieprinzip, und das ist zurzeit das Upadacitinib in der höheren Dosierung von 30 Milligramm, nur bei knapp 50% dieses EASI 90-Therapieziel erreicht. Kommen wir zu den Einzelsubstanzen. Da haben wir das Dupilumab, da ist nicht so ganz viel passiert im letzten Jahr. Wir haben 2 neue zugelassene Indikationen, die vielleicht mal als Komorbidität zur atopischen Dermatitis auftauchen. Dann würde man das Dupi vielleicht einsetzen, weil man 2 zugelassene Indikationen hat. Das ist die Urtikaria, die zugelassen wurde für Dupilumab als Indikation, wobei die Urtikaria eigentlich nicht ganz so gut anspricht auf Dupi im Vergleich zu dem sehr gut etablierten Anti-IgE. aber es ist zugelassen. Und wir gehen davon aus, dass das bullöse Pemphigoid demnächst auch in die Zulassung geht in diesem Jahr. Das ist natürlich ziemlich selten, dass wir ältere Patienten haben mit bullösem Pemphigoid und gleichzeitig einer schweren atopischen Dermatitis. Aber wenn wir sie haben, dann wäre das natürlich eine Win-Win-Situation, ein Medikament einzusetzen, das auf beide Erkrankungen wirksam ist. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, gerade beim Dupilumab, ob man durch die Blockade des Interleukin 4, Dupi inhibiert ja Interleukin 4 und Interleukin 13 auf Rezeptorebene, ob man über diese Interleukin 4-Inhibition vielleicht auch Effekte auf Soforttypallergien verstärken kann bei Patienten mit atopischer Dermatitis, wenn sie zusätzlich noch eine allergenspezifische Immuntherapie haben. Also ob man vielleicht Effekte der allergenspezifischen Immuntherapie amplifizieren kann. Das wurde jetzt kürzlich in zwei kleineren Studien angeschaut und im Ergebnis war das nicht so. Also Dupilumab führt zwar zu einer Verbesserung, führt auch zu einer Verbesserung der atopischen Dermatitis natürlich, das wissen wir. Auch die allergenspezifische Immuntherapie führt zu einer Verbesserung der atopischen Dermatitis, aber lange nicht so stark wie das Dupilumab, auch das war vorbekannt. Aber in der Summe gab es eigentlich keine additiven oder gar amplifizierende Therapieeffekte aufs Ekzem und es gibt separate Studien zum Asthma, dafür gilt das Gleiche. Lebrikizumab, wie gesagt, ist jetzt erstmalig vertreten in der Leitlinie zur atopischen Dermatitis mit einer starken Therapieempfehlung, genau wie wir das auch für Dupilumab empfohlen haben. Es soll eingesetzt werden bei Patienten ab 12 mit moderat bis schwerer atopischer Dermatitis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen. Völlig klar. Ein Punkt, über den wir lange diskutiert haben, ob wir das mit hineinnehmen hier in diese Empfehlung, das ist der Punkt, was wir empfehlen, wenn die Therapie wirksam ist, hinsichtlich der Therapie Intervalle. Und hier haben wir uns am Ende dann doch auf die Empfehlung, an die Empfehlung in den Fachinformationen gehalten, wonach das Injektionsintervall dann bei Lebrikizumab von 2 auf 4 Wochen verlängert werden soll, weil es eben auch so in der Fachinfo steht. Wenn das Ansprechen nur partiell ist, dann kann man weiter 2 oder auch 4 wöchentlich behandeln. Das sind so grundsätzlich die Empfehlungen zum Lebrikizumab und dagegen gestellt jetzt mal das Tralokinumab. Da hat sich nichts geändert, aber hinsichtlich der Injektionsintervalle ist die Zulassung und die entsprechende Formulierung in den Fachinformationen flexibler als beim Lebrikizumab. Hier kann man spielen und kann 2 Wochen oder auch 4 Wochen behandeln und bleibt sozusagen innerhalb der zugelassenen Indikation. Dann haben wir ja noch den neuen Antikörper Nemolizumab, Anti-Interleukin-31-Rezeptor-Antikörper, also ein ganz anderes Zytokin, das hier blockiert wird, auch ein TH2-Zytokin, das sowohl inflammatorische Wege blockiert, aber auch direkt den Juckreiz, weil Interleukin-31-Rezeptoren werden auch auf juckreizvermittelnden Nervenfasern exprimiert. Die zugelassenen Indikationen, das wurde gleichzeitig für 2 Indikationen zugelassen, ist zum einen die mittelschwere bis schwere atopische Dermatitis bei Patienten ab 12 Jahren und dann aber auch die mittelschwere bis schwere Prurigo nodularis bei Erwachsenen. Die Dosierungen unterscheiden sich ein bisschen, da müssen Sie reingucken, wenn Sie den Antikörper noch nicht eingesetzt haben. Bei der atopischen Dermatitis, wie eigentlich so häufig oder immer, eine Startdosis, 60 Milligramm, dann 30 Milligramm alle 4 Wochen und nach 16 Wochen dann und klinischem Ansprechen 30 Milligramm alle 8 Wochen. Das ist also seltener als das, was wir bei den anderen Antikörpern sehen bei der atopischen Dermatitis. Die Dosierung bei der Prurigo nodularis ist höher. Startdosis 60 Milligramm, dann 30 Milligramm alle 4 Wochen, aber das konstant weiterhin bei Patienten, die leichter sind als 90 Kilo und die schwerer sind, die sollen die 60 Milligramm, die als Startdosis eingesetzt hat, konstant alle 4 Wochen weiterbekommen. Die Nebenwirkungen, das Nebenwirkungsspektrum ist anders als beim Dupilumab. Hier haben wir ein bisschen häufiger Überempfindlichkeitsreaktionen vom Typ 1, einschließlich leichter Urtikaria oder leichter perioküläre Angioödeme im Gesicht, Frequenz von 0,1%, also jeder Tausendste, aber eben auch leicht. Und dann das Verschlechterung eines Asthma bronchiale, steht auch dort drin in den Fachinformationen. Das waren gar nicht so ganz viele Patienten in den Zulassungsstudien. Und wichtig ist, dass man weiß, das war insbesondere bei Patienten, die unter einer Prurigo nodularis gelitten haben und die mit der höheren Dosierung behandelt worden waren, weil sie schwer waren, weil sie adipös waren. Die hatten eher die Verschlechterung eines Asthma bronchiale. Auch nicht schwer, das konnte gut behandelt werden, führte auch in der Regel nicht zum Therapieabbruch. Ein leichtes bestehendes Asthma bronchiale bei der atopischen Dermatitis ist keine Kontraindikation für Nemolizumab, das kann man durchaus machen. Nemolizumab wirkt relativ langsam, was die Ekzemverbesserung angeht. Das ist in sogenannten Netzwerk-Meta-Analysen ausgerechnet worden, in denen die Zulassungsstudien miteinander verglichen wurden, die über 8 bis 16 Wochen durchgeführt wurden. Und da war Nemolizumab im Vergleich zu Dupilumab schwächer wirksam, auch natürlich schwächer wirksam als die hochdosierten Januskinase-Inhibitoren. Das ist ein Langsamstarter, der wird über die Zeit immer besser, was die Ekzemverbesserung angeht. Anders sieht es beim Juckreiz aus. Wie gesagt, der Antikörper blockiert ja direkt den Juckreiz, nicht nur indirekt über die Hemmung der Entzündung. Und hier kann Nemolizumab, auch was das Tempo angeht, durchaus mit Dupilumab mithalten in den Meta-Analysen und auch mit den anderen Antikörpern und kommt auch an die Januskinase-Inhibitoren gut ran. Also stark juckende atopische Dermatitis, vom Ekzem vielleicht gar nicht so ganz schwer, vielleicht die pruriginösen Formen der atopischen Dermatitis stark juckend. Das sind so ganz besonders gute Indikationen für diesen Antikörper. Die Leitlinie empfiehlt auch, das Nemolizumab einzusetzen mit einer starken Soll-Empfehlung, auch als Langzeittherapie. Und wenn Sie gleichzeitig eine Prurigo nodularis haben, diese Kombination ist wahrscheinlich auch eher selten, aber wir haben ja das pruriginöse Ekzem, wie gesagt, bei der atopischen Dermatitis, dann soll dieser Antikörper ganz besonders eingesetzt werden. Dann ganz kurz zu den Januskinase-Inhibitoren. Im Vergleich zu den Antikörpern wirken die ja schneller, das ist lange bekannt. Sie haben eine kurze Halbwertszeit. Sie hatten bereits, und das ist so geblieben, eine starke Soll-Empfehlung für die Langzeittherapie. Sie sollten aber auch bei besonderen Verlaufsformen als Intervalltherapie eingesetzt werden. Wir haben ja Patienten, die saisonal immer schlecht werden und dann werden sie wieder besser. Das heißt, dann kann man in der jeweiligen Jahreszeit behandeln und dann wieder aufhören. Wir haben andere Komorbiditäten, die auch mit ansprechen und das wäre eine Motivation, Januskinase-Inhibitoren einzusetzen. Alopecia areata, insbesondere in unserem Fachgebiet der Dermatologie, aber auch die Arthritiden und die chronisch entzündlichen Darmkrankheiten sprechen auf Januskinase-Inhibition an. Und das Nebenwirkungsspektrum ist anders als bei den IL-4 und IL-13 gerichteten Therapien. Auch das wäre ein Grund, mal auf Januskinase-Inhibitoren zu gehen. In der Living Guideline hat sich wenig geändert hinsichtlich der Empfehlung. Starke Soll-Empfehlung zum Einsatz dieser Substanzen und nicht das Laborscreening vergessen. Auch das soll gemacht werden. Schwere Infektionen sollen ausgeschlossen sein. Neu ist der Hinweis auf den Einsatz der Zoster-Impfung. Die soll durchgeführt werden bei allen Patienten, die einen Januskinase-Inhibitor bekommen, wenn sie älter sind als 18 Jahren. Der Hintergrund, warum wir das noch mit aufgenommen haben, ist, dass wir eine relativ aktuelle STIKO-Empfehlung haben aus November 2025, in der die Zoster-Impfung ausdrücklich empfohlen wird bei allen Patienten mit erhöhtem Krankheitsrisiko hinsichtlich des Zosters. Und wenn man sich durchliest, was die STIKO so als erhöhtes Krankheitsrisiko für Zoster definiert, hat sie auch dort die Januskinase-Inhibition ausdrücklich mit aufgeführt. Und das ist auch richtig so, denn aus den Zulassungsstudien sehen wir auch bei der atopischen Dermatitis dosisabhängig einen Anstieg der Prävalenz des Zosters unter dieser Therapie. Der gemeinsame Bundesausschuss hat sich daraufhin zusammengesetzt und hat bereits Mitte Dezember, also einen Monat später, beschlossen, dass die Zoster-Impfung dann auch bei Kassenpatienten ab 18 erstattet werden soll. Das ist noch nicht ganz fertig. Ich habe gestern Abend noch mal in den Bundesanzeiger geguckt, ob es jetzt wirklich drinsteht als Kassenleitung. Ist noch nicht der Fall. Also ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Aber das müsste eigentlich jetzt im Februar kommen. Und wenn das drinsteht, dann kriegen die Patienten das auch immer erstattet. Und sie würden auch die Impfleistung, wenn sie das selbst durchführen, in der Praxis entsprechend erstattet bekommen. Abschließend ein Aspekt zur atopischen Dermatitis, der zurzeit auch so ein bisschen ein heißes Thema ist, nämlich die Frage, kriegen wir Patienten mit einer chronischen oder chronisch rezidivierenden atopischen Dermatitis in die Remission? Geht das überhaupt? Hier hat sich eine Arbeitsgruppe interdisziplinär aus dem Gebiet der klinischen Allergologie zusammengesetzt. Dermatologen waren auch dabei. Wir haben jetzt aus der Dermatologie uns natürlich insbesondere mit der atopischen Dermatitis beschäftigt in dieser Gruppe und haben definiert, eine Remission, so im engeren Sinne, ist das Wegbleiben von Hauterscheinung über mindestens ein Jahr. Die Patienten dürfen keinen Juckreiz haben, sie müssen einen ungestörten Schlaf haben und sie dürfen auch keine systemische Steroide, steht hier, sollten eigentlich auch gar nicht mehr behandelt werden. Das wäre eine echte Remission. Gibt es das bei der atopischen Dermatitis? Na klar gibt es das, das wissen wir schon ewig. Das gibt es bei Kindern, da gibt es ja die spontane Remission und da gibt es sehr, sehr gute Daten aus Geburtskohorten, die ab Geburt atopische Kinder verfolgt haben und geguckt haben, wie ist denn diese spontane Remissionsrate und wer hat eine gute Chance, dass es zur Remission kommt. Nun, die Remissionsraten sind erwartungsgemäß bei Kindern höher bei milderer Ausprägung oder wenn die Erkrankung später beginnt oder wenn die Kinder auch gar nicht allergisch sind, dann ist die Chance, dass sich die Krankheit wieder verliert, höher. Umgekehrt, wenn genetische Faktoren vorliegen, Filagrin-Mutation erkennbar an sehr trockener Haut, das ist eigentlich ein schlechter Faktor hinsichtlich der spontanen Remission. Insgesamt Pi mal Daumen erreichen ca. 50% mit frühkindlicher atopischer Dermatitis eine vollständige Remission und der Rest behält entweder das Ekzem oder leidet unter intermittierenden oder chronisch rezidivierenden Ekzemen. Kriegt man das medikamentös hin? Nun, da gibt es jetzt ganz aktuell eine Studie zum Upadacitinib in den beiden unterschiedlichen Dosierungen, 15 Milligramm und 30 Milligramm. Und hier wurde nun mal der EASI 100, also das komplette Abheilen der Ekzeme, auch mit erfasst über den langen Zeitraum von 140 Wochen. Und diese komplette Remission haben aber dann unter Dauertherapie von Upadacitinib immerhin 44% der Patienten mit der hohen Dosierung erreicht und 32,5% in der Dosierung 15 Milligramm. Das ist schon ganz anständig, aber das ist nicht die Remission, die wir eigentlich gemeint hatten, als wir das definiert hatten, denn dieses hier ist ja unter Therapie gewesen. Und wenn man das absetzt, wissen wir nicht, wie lange der Therapieeffekt diese Remission anhält. Dass Therapieeffekte länger anhalten können, das wissen wir aus Zulassungsstudien, in denen nach Erreichen von Therapiezielen re-randomisiert wurde und geschaut wurde, was passiert in den Placebo-Gruppen bei Patienten, die erst angesprochen haben und dann in der zweiten Studienphase Placebo gekriegt haben. Und da ist für das Lebrikizumab gezeigt worden, dass zum Beispiel der EASI 90, also eine fast komplette Abheilung der Ekzeme, tatsächlich bei 42% der Patienten über den Zeitraum bis hin zu einem Jahr auch ohne Therapie zu halten war. Das war eine große Überraschung. Fallzahl mit 57 Patienten nicht sehr hoch, das muss reproduziert werden. Aber da kann man Hoffnung haben, dass das vielleicht tatsächlich in diese Richtung geht, die wir uns wünschen. Wenn man also wirksam behandelt, dass der Therapieeffekt über einen längeren Zeitraum anhält. Auch für Nemolizumab gibt es für eine Untergruppe solche Daten. Und das ist nun das Letzte. Wir haben ja in der Entwicklung auch neue Antikörper, die Anti-OX40 und OX40-Liganden-Antikörper, die wirksam sind bei der atopischen Dermatitis. Und was hier tatsächlich überraschend war, war auch nach Absetzen der Patienten, der Antikörper, gezeigt hier für einen Antikörper, einen OX40-Ligand-Antikörper am Litimab, aber das gilt auch für die anderen Antikörper, die in der Entwicklung sind, hielt sich der Therapieeffekt, zum Beispiel IGA-01, das ist ja auch Abheilung oder fast komplette Abheilung, bei 57% der Patienten über weitere 28 Wochen ohne Therapie und der EASI 75 bei 62% der Patienten. Also das könnte in die gleiche Richtung gehen. Und damit fasse ich zusammen, wir haben Innovation bei der topischen Therapie, wären es die topischen Januskinase-Inhibitoren. Ruxolitinib sehen wir vielleicht in der Zulassung in diesem laufenden Jahr. Delgocitinib haben wir bereits beim Handekzem, aber nicht bei der Neurodermitis im engeren Sinne. Und bei den Systemtherapeutika hat sich viel getan in den letzten Jahren. Wir können die Patienten viel, viel besser behandeln als vor 8 Jahren, habe ich hier hingeschrieben. 2017 war das Zulassungsjahr vom Dupilumab und seitdem ging es eigentlich stetig bergauf, was diese schwer betroffenen Patienten angeht. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas, nach Hannover. Ich habe heute das Vergnügen, den Chat zu bedienen. Es sind auch schon einige Fragen angekommen, die ich gleich an dich stellen will. Aber ich weiß, Uli, du hast auch schon ein paar Fragen mitgestellt. Vielleicht magst du einmal an.
Wir fangen mal mit einer ganz praktischen Frage an, die ich tatsächlich bei einer Patientin in meiner Sprechstunde erlebt habe. Die kriegt wegen der atopischen Dermatitis Lebrikizumab. Und als das Intervall von 2 auf 4 Wochen gesteigert werden musste, denn die Empfehlung, hast du ja auch gesagt, betrifft das Wort soll, da hat sie berichtet, dass immer kurz vor der Injektion sich ihre atopische Dermatitis verschlechtert. Und jetzt ist die Frage, wie ist das mit dem Zurückgehen auf alle 2 Wochen oder kann ich auch den Kompromiss machen und ihr raten, das Lebrikizumab alle 3 Wochen zu spritzen?
Das kannst du machen, aber du bist formal off-label. Also medizinisch spricht da überhaupt nichts gegen, also mit den Dosierungsintervallen zu spielen. Ich meine, wir in den Kliniken machen das auch, aber wenn man jetzt so alleine in der Praxis sitzt, muss man darauf hinweisen, das ist dann off-label leider. Ne? Das ist nicht, es ist nicht glücklich, dass das so zugelassen ist, aber so ist es nun mal.
Ja. In der Leitlinie hattest du ja gezeigt, ist ja auch der Hinweis, wenn man dann nach Woche 24 noch alle 2 Wochen weiter behandeln will, ist es eben off-label, steht ja auch in der Leitlinie, man müsste dann formal einen Antrag stellen. Das haben wir tatsächlich auch schon gemacht, wenn wir von dem Dosisschema abweichen wollen, aber du hast es ja gut erklärt, dass es medizinisch eigentlich irrelevant wäre. Vielleicht eine Frage noch zum Therapie ansprechen, wo wir gerade dabei sind. Und zwar geht es um das Nemolizumab nochmal zum Ansprechen bei atopischer Dermatitis im Vergleich zur Prurigo nodularis. Weil bei der Prurigo nodularis gibt es ja diese Kopplung ans Gewicht. Und das gibt es beim atopischen Ekzem nicht. Ist denn zu befürchten, dass übergewichtige Patienten mit vielleicht über 90 Kilo auch schlechter ansprechen oder gibt es das gar nicht so häufig bei der atopischen Dermatitis?
Nein, die gibt es natürlich, gibt es schon. Dazu haben wir ja im Neurodermitis-Register tatsächlich eine gezielte Auswertung gemacht. Es gibt genauso viele übergewichtige Patienten mit atopischer Dermatitis wie in der deutschen Allgemeinbevölkerung. Also das sind 16,5% ungefähr. Also gewichtsstratifizierte Daten würde ich mir jetzt aufgrund deiner Frage nochmal angucken, aber ich gehe davon aus, dass da nichts gefunden worden ist in den Zulassungsstudien, ne? Dass man sich das angeguckt hat und dann eben nicht gewichtsadaptierte unterschiedliche Dosierungen in die Zulassung gebracht hat. Mhm.
Super, dann kam noch eine Nebenwirkungsfrage, die beim Dupilumab immer wieder auch auffällt und ist ja auch eine relevante Frage zur Entwicklung von kutanen T-Zell-Lymphomen unter Dupilumab. Gibt es da neue Erkenntnisse oder Beruhigung?
Nein, also neue Erkenntnisse gibt es, ganz neue gibt es nicht. Es gibt ja viele Erhebungen aus den letzten 3, 4, 5 Jahren, die dafür sprechen, dass es am ehesten ein Demasking ist. Also das heißt, dass wir Patienten behandeln, die eine ekzematöse frühe Phase eines Lymphoms haben, dann nicht besonders gut ansprechen, dann immer wieder biopsiert werden und untersucht werden und irgendwann demaskiert sich sozusagen das Lymphom und die Diagnose wird gestellt, die Erstdiagnose. Also Induktion eines Lymphoms durch Dupilumab, hierzu gibt es keine neuen beunruhigenden Daten.
Sehr gut, das ist ja auch schon mal etwas beruhigend. Jetzt gibt es zwei Fragen.
Also wir sind so ein bisschen in der Evidenzfalle, ja, weil wir in dieser Phase, in der wir diese frühen Patienten haben, in der ekzematösen Frühphase auch noch nicht die Diagnose des Lymphoms so richtig fest haben. Ja, also es wird sich ziemlich schwer so als Vollbeweis sichern lassen. Aber so diese ganzen indirekten Überlegungen aus den Daten, die bisher da sind, sprechen doch wirklich dafür, dass es die Masking ist.
Mhm. Ja? Ja, sehr gut. Es gibt zwei Fragen zur Prävention der Systemtherapie. Einmal sozusagen generell, ob eine frühe systemische Therapie Folgeerkrankungen verhindern kann, sowohl atopische Folgeerkrankungen wie Asthma oder auch kardiovaskuläre Folgeerkrankungen.
Ja, also zum Asthma gibt es was und das kommt aus diesem TriNet-X-Register. Das ist also ein riesiges Register, das gespeist wird aus Daten aus medizinischen Institutionen. Viele deutsche Universitätskliniken speisen da auch ein, weltweit über 100 Millionen Patienten, die dort aufgenommen sind. Und da reicht aufgrund der Fülle dieser Patientendaten es aus, tatsächlich jetzt schon zu gucken in Verläufe von Patienten, das sind in erster Linie jetzt Kinder gewesen, die Dupilumab bekommen haben und bei denen man gucken konnte aufgrund der Einträge in den Krankenakten, wann kommt oder wie häufig kommt dann die Komorbiditäten im Vergleich zu Kontrollgruppen, die man aus diesem Register auch figurieren kann. Und daraus gibt es zwei unabhängige Publikationen, beide aus dem letzten oder vorletzten Jahr, die darauf hinweisen, dass es tatsächlich zu einer Reduktion der Inzidenz von allergischen Asthma-Bronchiale bei Kindern mit atopischer Dermatitis gibt, wenn diese mit Dupilumab behandelt wurden, also ausreichend gut behandelt wurden. Das Gleiche gilt für die Rhinitis allergica für ältere Kinder und Jugendliche. Das sind natürlich erst indirekte Hinweise. Schöner wäre es natürlich, prospektiv so eine Kohorte zu verfolgen, wie diese Geburtskohorten. So etwas gibt es naturgemäß noch nicht, weil das Dupi noch nicht lange genug zugelassen ist. Wir haben ja das deutsche Neurodermitis-Register Treat Kids, das auch die Säuglinge schon mit aufnimmt und jetzt verfolgt. Und solche Daten werden dann aus solchen Registern nochmal entstehen. Die sind natürlich dann noch valider als das, was ich gerade beschrieben habe. Aber es gibt Hinweise, dass man das tatsächlich durch eine frühe, gute Therapie das Risiko reduzieren könnte, um es vorsichtig auszudrücken.
Sascha, das gibt
kardiovaskulär hattest du noch gefragt. Genau. Dazu gibt es nichts bisher.
Ja. Es gibt mir sozusagen das Stichwort früh und gut. Was ist früh, was ist gut? Das ist bei uns in der Psoriasis natürlich im Moment die brennende Frage, wie früh nach Erstdiagnose soll ich behandeln, damit ich eine krankheitsverändernde Therapie später in eine lang andauernde Remission überführen kann. Und im Moment sind die Daten so ein bisschen in die Richtung so früh wie möglich. Und wie ist das bei der Neurodermitis? Ist das genau das Gleiche? Also so schnell wie möglich nach Diagnosestellung? Und was ist gute Therapie? Ist das immer eine Systemtherapie? Oder ist es eine Therapie, die Krankheitskontrolle ermöglicht, was ja durchaus auch mit einer suffizienten topischen Therapie erreicht werden kann?
Genau so ist es. Also es ist glaube ich, nicht das Therapieprinzip, sondern die suffiziente Behandlung der atopischen Dermatitis. Und wie du sagst, das kriegt man häufig gerade bei den Kindern auch mit topischer Therapie hin. Wir haben da ja auch diese hohe Spontanheilungsrate, die ich auch im Vortrag angesprochen habe. Die atopische Dermatitis der Kinder ist viel undulierender als bei den Erwachsenen, wenn sie dann schwer wird und chronifiziert. Und da wird man sicherlich nicht beim ersten schweren Schub gleich mit Dupilumab anfangen, abgesehen davon, dass Kinder sich auch nicht so gerne pieksen lassen, wird man vermutlich auch etwas länger warten. Der Unterschied zur Psoriasis ist natürlich, dass die Erkrankung atopische Dermatitis bei sehr vielen Patienten im frühen Kindheitsalter angeht und es im Augenblick noch nicht definiert ist und auch noch nicht definiert sein kann, wie früh man wirklich systemisch behandeln sollte, um diese Folgeerkrankung und vielleicht auch den Verlauf der atopischen Dermatitis therapeutisch in die Remission zu bringen.
Mhm. Danke.
Amatorische Therapie ist wichtig, ne? Dass sie nicht zu schwach ist.
Ja. So, wenn wir schon bei früher Therapie sind, dann passt die Frage von Frau Schlachter. Die fragt nämlich, können wir Schwangere mit Dupilumab behandeln und dabei beim ungeborenen Kind sozusagen Prävention betreiben, was ein späteres Auftreten von atopischer Dermatitis angeht?
Ja, das ist auch eine Diskussion, die jetzt ganz akut geführt wird, immer wieder auch in unserer Leitliniengruppe. Wir haben auf europäischer Ebene eine Gruppe, die nennt sich EDFAT, die auch gerade ein großes Positionspapier dazu schreibt. Also Dupilumab, die Daten, die es zurzeit gibt, weisen darauf hin, dass es in der ganz frühen Schwangerschaft auf jeden Fall nicht schädlich ist. Das heißt also, Patientinnen, die Dupilumab nehmen, noch nicht schwanger sind, schwanger werden, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das sind die Daten, die zurzeit vorliegen und das, glaube ich, kann man so weitergeben. Etwas unsicherer sind wir noch in den späteren Phasen der Schwangerschaft. Die Daten, die es bisher gibt, sprechen auch mehrheitlich dafür, dass Dupilumab da auch kein Risiko darstellt für die Schwangerschaft selbst. Aber es gibt so Einzelbeobachtungen und es gibt konzeptionelle Überlegungen, dass die Blockade von Interleukin 4 insbesondere, vielleicht auch Interleukin 13, sich vielleicht doch nachteilig auswirken könnte im Sinne von Fehlgeburtsraten und Abstoßungsreaktionen. Denn diese TH2-Zytokine, die ja vermehrt in der Schwangerschaft produziert werden von den Schwangeren, auch von den gesunden Schwangeren, werden mehr Interleukin 4 und 13 produziert. Die haben eine Funktion. Die sollen eine Toleranz herstellen zwischen Mutter und Kind, dass es eben nicht zu solchen Abstoßungsreaktionen gibt. Und ich bin der Meinung, wir sollten noch abwarten, wie sich das im Laufe der Zeit jetzt entwickelt hinsichtlich der verfügbaren Daten, was die Abortrate und die Totgeburtenrate in den mittleren und späteren Schwangerschaftsphasen angeht, bevor wir überhaupt empfehlen, Dupilumab über den gesamten Zeitraum der Schwangerschaft zu geben. Aber das ist im Flusse. Die Frage der Kollegin war ja genau umgekehrt. Sie hat ja gefragt, sollten wir das nicht geben, um Gutes zu bewirken, auch beim Säugling später. Das können wir im Augenblick noch nicht empfehlen.
Gibt es Nachfrage, weil das war die Frage des Tages bei Derma Startup von Frau Schacht und wir haben alle gesagt, das ist eigentlich ein fantastischer Gedanke, dass man ein Medikament gibt und das Kind wird sozusagen mit einem Puffer, ein Schutzpuffer für Zytokin-Überexpression geboren. Und gerade bei Familien, wo beide Elternteile klassische atopische Anamnese haben, ist ja das Risiko für den Säugling, eine Neurodermitis früh zu entwickeln, sehr hoch. Und dass man damit das Risiko senkt, dass diese Säuglinge überhaupt eine atopische Dermatitis bekommen würden. Wenn jetzt mehr Daten über Schwangerschaft bekannt werden, dann würde man ja auch im Prinzip Daten zu den entsprechenden Kindern bekommen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das noch nicht publiziert oder es ist noch keiner drauf gekommen? Oder wie ist so da die Diskussionslage?
Also die Idee, dass man die Kinder von Müttern, die Dupi während der ganzen Schwangerschaft genommen haben, weiter monitort, ist sehr gut. Ja? Also die validesten Daten, die zur Schwangerschaft selbst existieren, kommen meines Erachtens wieder aus Trinet X, aus diesem großen Register, das ich vorhin schon angesprochen hatte. Und da wurde aber jetzt nicht geguckt, geht es den Kindern hinterher besser, haben die seltener eine Neurodermitis, ja oder nein. Das könnte man vielleicht machen, ne? Also auch mit diesen Registerdaten, dass man das mal gezielt verfolgt. Die Schwangerschaft selbst wurde angeguckt, übrigens in Lübeck wurde das gemacht vom Ralf Ludwig als Letztautor und gut publiziert. Und da finden die Kollegen eigentlich keine besonderen Risiken, aber sie haben leider die Mütter ausgeschlossen, die in der Vorgeschichte bereits Fehlgeburten hatten und das sind gerade die, die ein Risiko haben, vielleicht auch beim zweiten Mal wieder eine Fehlgeburt zu kriegen. Also da können wir noch nicht viel zu sagen. Ne? Aber okay. Die Idee ist gut, Uli. Ne?
Also Frau Schacht, das ist nicht meine, das ist nicht unsere, das ist die Idee von Frau Schacht und ich glaube, das ist wirklich ein ganz spannendes.
Gute Idee.
Ja, absolut. Vielen Dank.
Von Frau Schlachter und sie freut sich auch sehr, dass du dich erinnerst an die Frage vom Dermastartup. Wenn schon nicht die Schwangerschaft durchtherapiert wird, aber wir Kinder ja jetzt ab 6 Monaten schon mit Dupi behandeln, können. Wie geht ihr dann mit den Lebendimpfungen um, die dann ja eigentlich folgen während dieser Behandlungsphase?
Ja, also das liegt ja eher im pädiatrischen Bereich. Da würde man vielleicht mal Dupi, das ist formal, ne? Es ist eine Kontraindikation, da würde man mal eine Therapiepause einlegen wahrscheinlich und impfen. Okay. Impfen geht natürlich grundsätzlich auch vor, ne?
Ja, sehr gut. Jetzt eine Frage noch von Matthias Hoffmann zur eigentlich so ein bisschen so eine strategische Zukunftsfrage, was die JAK-Inhibitoren angeht, wo sie jetzt vielleicht auch topisch bald zur Verfügung stehen können. Wo liegt da die Zukunft? Systemisch oder topisch oder brauchen wir beides halt für ganz unterschiedliche Indikationen?
Ja, aber ich denke, wir brauchen beides, ne? Das ist wie bei auch den Steroiden. Die hat man früher ja auch sowohl systemisch und topisch gebraucht. Ich glaube, dass die Substanzen schon ein großes Potenzial in der topischen Therapie haben. Die wirken stark, ausreichend stark, und sie haben eben nicht die Steroidnebenwirkungen. Sie haben auch nicht diese manchmal störende Nebenwirkung der topischen Calcineurin-Inhibitoren. Ich glaube, das ist eine echte Bereicherung für die topische Therapie. Mhm. Das, was uns in der Praxis die ersten Jahre stören wird, weiterhin stören wird, ist der hohe Preis. Aber wenn der mal fällt, werden die sich etablieren, glaube ich, in der topischen Therapie als stark wirksame Topika.
Lieber,
die werden nicht die systemischen JAKs verdrängen, ne? Denn die wirken noch stärker, völlig klar.
Lieber Matthias, 1.4., kein Aprilscherz, Thema des Vortrags JAK-Inhibitoren aus der Tube. Und ich glaube, da wirst du alles erfahren zu deiner jetzigen Frage, die absolut relevant ist, auch für andere Indikationen.
Genau, sehr gut. Und er bedankt sich auch schon für eure Einschätzung. Vielleicht noch eine Nebenwirkungsfrage. Bei Dupilumab sind ja Arthritiden beschrieben als Nebenwirkung. Hier ein konkretes Beispiel. Wie würdest du damit umgehen? Rezidivierend auftreten, immer 2 bis 3 Tage nach der Injektion eben Gelenkschmerzen und auch über einige Tage unter Dupilumab weiter beobachten, absetzen, oder was würdest du da empfehlen?
Das würde ich absetzen und was anderes machen. Es gibt Berichte mittlerweile zum Tralokinumab, dass das funktioniert hat bei solchen Patienten ohne Arthritiden. Sind ein paar Patienten publiziert. Lebrikizumab auch, 1-2 Fallgeschichten. Und was natürlich besonders risikoarm wäre hinsichtlich der Arthritiden, das sind die Januskinase-Inhibitoren. Ne? Die würde man ja sogar einsetzen als Therapie der Arthritiden.
Super, perfekt. Also wir haben die Fragen aus dem Chat bereits abgearbeitet. Ich hätte noch eine hier stehen zur Nebenwirkung bei Nemolizumab, was periphere Ödeme angeht. Du hast ja vom Angioödem gesprochen. Wir hatten jetzt einmal die Anfrage von der niedergelassenen Kollegin, die periphere Ödeme berichtet hat. Und ich meine auch bei den Studien damals das mal, dass zumindest mit in der Investigators Brochure stand. Hast du da irgendwas von gehört? Ist das eine Nebenwirkung, die wir kennen sollten unter Nemolizumab?
Ja, also sie ist selten. Sie war in Phase 2 Phase. Da trat das öfter mal auf und wurde auch intensiv diskutiert, was dahinter stecken könnte. In Phase 3 dann eher wieder nicht. Also das ist ganz merkwürdig. Das scheint ein seltenes Phänomen zu sein. Nicht bedrohlich, aber störend.
Also auf jeden Fall was man dann aber der Therapie zuordnen kann, wenn man dann anders nicht erklärbare Ödeme sieht.
Ja.
Unter der Therapie.
Ja. Sehr gut. Ich hätte noch 2 Fragen auch zu den Januskinase-Inhibitoren. Zum einen hast du ja gezeigt, das sind nach wie vor die, die auch die höchste Wirkstärke erreichen, also in bestimmten Fällen sicherlich auch gegeben werden sollten. Jetzt gab es bei der Einführung der Januskinase-Inhibitoren diese große Diskussion über die thromboembolischen Ereignisse. Und dass vor allen Dingen zum Beispiel Raucher, Ex-Raucher ein erhöhtes Risiko haben, ältere Patienten, die ja auch durchaus Neurodermitis-Therapie benötigen. Wie ist die Risikoeinschätzung jetzt thromboembolischer Ereignisse in diesen dermatologischen Indikationen? Und was sagt eure neue Leitlinie dazu?
Ja, da haben wir nichts verändert. Das sind also Patienten, die bereits thromboembolische Ereignisse hatten. Die sollten keine Januskinase-Inhibitoren kriegen. Ansonsten bei unserem jetzt in der Regel doch jüngeren Kollektiv, das relativ gesund ist, ist das kein besonderes Risiko. Die Thromboembolien rauchen und ehemalige Raucher, insbesondere dann, wenn sie lange und stärker geraucht haben, wäre ich tatsächlich auch zurückhaltend. Ne? Das ist ja das, was auch im Roten Handbrief stand. Und da würde ich, wenn es geht, wäre mir wohler, mit Antikörpern zu behandeln.
Also da gilt im Prinzip die gleiche Sicherheitskonstellation, die auch schon vorbeschrieben ist. Da gibt es nichts Neues.
Da gibt es nichts Neues.
Gut. Nein. Und letzte Frage
zu der Hauptunterschied, das wisst ihr, wissen alle, glaube ich, die jetzt zuhören, dass diese Originaldaten ja aus dem rheumatologischen Bereich kamen. Ältere Patienten, viel mehr Komorbiditäten. Tofacitinib wurde erstmal angeguckt, also ein ganz anderer Januskinase-Inhibitor. Aber trotzdem, glaube ich, der Transfer beim Rauchen sollte man vorsichtig sein, wenn starker Raucher sind.
Du hattest die Zoster-Impfung erwähnt. Jetzt ist natürlich immer die Frage, die Impfung ist ja, das ist ja ein altes Streitthema beim Einsatz von immunmodulierenden Substanzen. Wann führe ich die denn durch? Vor Einleitung zum Beispiel der Januskinase-Inhibitor-Therapie mache ich dann die erste Impfung vor und die zweite während. Und wenn ich sie während mache, kriege ich einen Impferfolg?
Ja, also da kann man, glaube ich, relativ entspannt sein wegen der kurzen Halbwertszeit der Januskinase-Inhibitoren. Ich würde sogar anfangen, erstmal zu behandeln mit den Januskinase-Inhibitoren, wenn der Patient vor mir sitzt und wegen einer ganz starken Neurodermitis behandelt werden soll, würde ich das erstmal machen und dann würde ich unterbrechen. Also ich würde 1-2 Tage vor der ersten Impfung eine Unterbrechung machen und das über 10 Tage und dann wieder anfangen. Und das Gleiche bei der zweiten Injektion. Ja. Es gibt Kollegen, auch gerade aus der Rheumatologie, die sagen, man kann durchtherapieren. Das stört gar nicht so sehr den Impferfolg.
Okay, ich finde das eine super Antwort, weil ich manchmal die Frage erlebe, muss ich den Therapieeinsatz verzögern, damit die erst geimpft werden können? Aber du hast das ja genau perfekt geantwortet, nicht die Therapie verzögern, weil sie geimpft werden sollen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft.
Ja, und man muss ja auch die Evidenz, dass der Zoster häufiger ist unter Januskinase-Inhibition, ist relativ firm. Das ist so. Aber das ist natürlich nicht so, dass man jetzt nach 3-4 Wochen ein riesiges Risiko hat, einen Zoster zu kriegen. Ne? Ja. Sondern das ist ein moderates Risiko. Ja.
Vielen Dank.
Und vielleicht auch, weil wir heute gerade das Thema hatten, die STIKO hat es ja schon im Herbst empfohlen und der GBA hat jetzt im Februar auch nachgezogen und ist dann auch in die GKV-Leistung übernommen mit der Impfung. Also jetzt sollten auch die Möglichkeit bestehen, das zu Kosten der GKV durchzuführen.
Genau, das ist so. Ich hatte nur in dieser GBA-Empfehlung gelesen, dass das wird erst dann wirksam, wenn es im Bundesanzeiger steht. Mhm. Und den habe ich gestern gegoogelt, habe ich es noch nicht gefunden. Ja. Aber das müsste jetzt kommen, die Tage.
Soll im Februar jetzt kommen. Also von daher sind wir dann, glaube ich, auch dieses Dilemma los, wer es bezahlt.
Ja.
Gut. Es gibt keine Frage mehr im Chat. Ich habe auch keine mehr. Dann ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag, aber auch die ganz klare Beantwortung der Fragen. Es waren ja auch wirklich viele Fragen wieder da. Man sieht, die atopische Dermatitis beschäftigt viele KollegInnen auch wirklich im Alltag. Und dank der vielen Therapien gibt es auch viele Fragen. Das ist, glaube ich, zugunsten unserer Patienten. Herzlichen Dank nach Hannover.
Ja, auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank und du darfst dir den 1. Februar-Termin 2027 bestimmt schon notieren, erster Mittwoch im Monat. Und Sie sehen hier auch schon das Programm für den März. Am 4. März wird uns Frau Professor Annika Vogt aus Berlin, von der Charité, Neues aus der Kinderdermatologie berichten. Frau Professor Vogt ist die Leiterin der Kinderdermatologie in der Charité, hat ein ausgesprochen umfangreiches Wissen und auch viele, viele interessante Fälle. Und ich glaube, das ist auch mal ein ganz spannendes Thema, was neu ist bei Derma at Home. Und wir alle freuen uns auch sehr auf dieses neue Thema am 4. März zu gewohnter Stunde, 20.15 Uhr, wie immer nach der Tagesschau. Und Sascha, dann danken wir allen, die zugehört und zugeschaut haben. Hoffen, dass Sie wieder etwas mitgenommen haben für die Praxis und die Klinik. Und freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind oder wie immer dann auch unseren Podcast hören. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend und viele Grüße aus Kiel und unser Übliches. Und tschüss.